Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Neo-Podcast für besondere Eltern. Heute gehen wir mal ein bisschen weg von der Neo-Intensivstation, gehen wir weg von den ganz kleinen Frühgeborenen und wenden wir uns ein bisschen den reiferen, größeren Neugeborenen zu. Die liegen bei uns auf der Wochenbettstation. Bei uns liegen Late Preterms ab 34 Wochen aufwärts und auch Kinder mit Infektionen, Fotolampe und dergleichen mehr auf der Wochenbettstation. Nachdem das auch eine Gruppe an Kindern ist, die sehr viel Aufmerksamkeit benötigen, wollte ich einmal auch für diese Eltern ein oder zwei Folgen einmal machen und heute beginnen wir jetzt damit. Aus dem Grund heute bei mir Elisabeth Bürgler, Pflegeexpertin APN auf der Wochenbettstation. Hallo Lisa, könntest du dich einmal bitte selbst kurz vorstellen, damit sich die Zuhörer vorstellen können, was deine Aufgabe ist?
Ja, hallo und besten Dank, Martin, für die Einladung zum Podcast. Es ist natürlich auch sehr schön, dass ich gerade diese wichtige Patientengruppe heute ein bisschen was erzählen darf. Ich bin Advanced Practice Nurse bei uns im Haus. Das sind Pflegepersonen mit Spezialaufgaben, mit einem Masterabschluss. Und meine Spezialisierung oder meine Aufgabe ist die familienzentrierte Pflege und vor allem mit dem Fokus auf den Bereich Early Life Care, das heißt auf den Start des Lebens, und ich bin eben da in der Betreuungsstelle des neu gegründeten Early Life Care Zentrums verankert und mit dieser Aufgabe eben auf der Wochenbettstation.
Das bedeutet, deine Aufgabe ist es nicht rein pflegerisch dort tätig zu sein, sondern du bist freigestellt als Expertin für diesen Bereich, für alle drei Wochenbettstationen, die wir im Haus haben. Und du verteilst quasi deine Arbeitszeit auf diese drei Stationen.
Genau, und zwar, ich komme immer dann zu Familien, wo ein erhöhter Betreuungsbedarf auftritt oder erhöhter Beratungsbedarf. Dann lernen mich die Familien kennen auf der Wochenbettstation. Aber ich unterstütze auch das Team beim Einführen von neuen Pflegekonzepten, beim Umsetzen von Themen, die man aus der Wissenschaft schon weiß, dass man die ja in die Praxis transferieren kann. Und da bin ich dann auch ein Stück weit Ansprechpartnerin für die Stationsleitung und eben für das gesamte Team.
Das heißt, deine Aufgaben sind vielfältig, wenn wir die so ein bisschen einzeln besprechen. Die erste und Hauptaufgabe ist die Familien, in denen Kinder sind mit erhöhtem Betreuungsaufwand oder wenn ein Betreuungsbedarf ein vermehrter ist. Woran erkennst du das? Woran wird das festgemacht? Wie merkt man, wer dich braucht?
Naja, das sind natürlich ganz unterschiedliche Familien und auch mit ganz einem unterschiedlichen Bedarf, weil jede Familie natürlich ganz, ganz individuell ist. Man weiß aus der Literatur heraus, dass es gewisse Faktoren gibt, die einfach gerade zu Beginn des Lebens ein Stück weit belastend sind oder eben Familien ein Stück weit mehr Unterstützung brauchen, um einen guten Start ins Leben zu haben. Da haben wir zum Beginn bei der Gründung vom Early Life Care Zentrum einen Screeningbogen eingeführt, wo die Pflegepersonen auf der Station beim Aufnahmegespräch feststellen können, ob die Familie gewisse Risikofaktoren hat, wo sie einfach mehr Unterstützung, mehr Betreuung braucht. Das kann einerseits reichen von dem, dass das Kind einfach ein frühgeborenes Kind ist oder das Kind ein Stück weit einen erhöhten Betreuungsaufwand hat oder dass die Mama Vorerkrankungen hat, sowohl körperliche als auch psychische Vorerkrankungen, oder dass es irgendwelche psychosozialen Schwierigkeiten gibt in der Familie. Also das ist von bis hin zu dem, dass man sagt, ja, man ist vielleicht aus einer fremden Kultur, aus einem fremden Land, wo man einfach das Gesundheitssystem in Österreich nicht kennt. Also das sind ganz unterschiedliche Familien mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen.
Und dieser Fragebogen wird jetzt routinemäßig ausgefüllt, und wenn da welche Items zum Beispiel aufpoppen oder positiv sind? Wann wirst du dann einschalten?
Also es ist so, dass bei diesem Screening-Bogen, da gibt es einen Cut-Off-Wert, der liegt bei 3 Punkte. Also wenn eine Familie 3 Punkte erreicht, dann kriege ich automatisch von den Pflegepersonen eine Anforderung. Und wir haben es auch, durch das, dass wir ein sehr multiprofessionelles Team sind auf der Wochenbettstation, haben wir da auch gleich herausgestrichen für das Pflegepersonal, wann sie das Entlassungsmanagement in der Neonatologie brauchen, dass sie das frühzeitig anfordern, wo uns unbedingt einen Sozialdienst braucht oder wo uns unbedingt einen psychologischen Dienst für die Familie braucht, dass einfach all diese Hilfen so schnell wie möglich zu den Familien kommen, weil natürlich die Aufenthaltsdauer auf der Wochenbettstation sehr kurz ist.
Das heißt, man muss innerhalb kürzester Zeit erkennen, ob und welche Familien eben einen Bedarf daran haben, zuerst einmal dich kennenzulernen, und was passiert dann?
Ja, es ist ja so, dass wir dann da eine Early-Life-Care-Anamnese dann entwickelt haben, besuche dann die Familien und versuche mal die Familien näher kennenzulernen und auch zu schauen, ob diese Risikofaktoren, die in der Anamnese aufgefallen sind, auch wirklich ein Bedürfnis ist der Familie, dass sie ein Netzwerk bekommen, das auch zu decken. Und da schaue ich einfach noch ein Stück weit näher hin, was kann der Familie überhaupt in dieser Situation helfen, beziehungsweise auch, gibt es auch Faktoren, wo sich die Familie selbst ein Stück weit helfen kann.
Wie wird das aufgenommen von den Familien?
Sehr positiv. Das haben wir auch am Anfang die Pflegepersonen ganz oft gefragt oder auch die Studenten und die Auszubildenden, wollen die Familien überhaupt drüber reden? Und ich habe aber die Beobachtung gemacht, dass es so ist, wenn man sie hinsetzt und sagt, man will sie näher kennenlernen und überhaupt in die ganzen Dinge, wo sie vielleicht Belastungen haben, ein Stück weit hineinfragt, dass sie einfach sehr viel erzählen, sehr viel berichten und zu ganz einem großen Teil sehr dankbar sind, dass sie Unterstützungsangebote bekommen.
Und diese Unterstützungsangebote reichen von bis? Was kannst du ihnen anbieten?
Also unser Hauptkooperationspartner sind die frühen Hilfen, die mittlerweile in ganz Österreich ja flächendeckend sind, in allen Bezirken, und wo wir eine Kooperationsvereinbarung haben, dass wenn die Familien das möchten, dass wir auch den Kontakt gleich direkt herstellen, weil man einfach weiß, dass man in Belastungssituationen sich oft sehr schwer tut, Selbsthilfe zu holen und es manchmal dann fast ein Stück weit in dieser Situation zu viel ist, einfach selbst noch eine Telefonnummer anzurufen und nochmal zu erzählen, was überhaupt die Herausforderungen sind. Und da haben wir es so, dass dann sich die Familienbegleiterinnen von den frühen Hilfen direkt bei den Eltern dann melden. Dann natürlich auch, dass wir schauen, ich bin da im sehr guten Austausch mit den Nachsorgehebammen, gerade mit denen in der Stadt Salzburg, die ja einen Kassenvertrag haben, dass ich da dann nochmal anrufen kann und fragen kann, wer eventuell noch Kapazitäten hätte, um die Familie zu Hause unterstützen zu können. Oder manchmal sind es auch ganz so ja, Kleinigkeiten, wo sie einfach sehr froh sind, einfach noch mehr Tipps und Informationen zu bekommen oder auch unsere Stillambulanz im Haus oder auch unsere Elternschule im Haus, wo sie einfach dann auch wissen, da können sie auch in die Stillgruppe gehen, dass sie einfach auch Informationen bekommen, wo kann ich mit einem Baby überhaupt hingehen, und auch, dass sie kennenlernen, dass sie nicht so sozial isoliert sind zu Hause in der Wohnung, sondern dass es einfach Anlaufstellen gibt, wo sie sich hinwenden können.
Und so Ängste, dass dann eben das Amt sich einmischt oder dass man sich da eben von außen in interne Angelegenheiten mischt, auf solche Ängste stoßt man oder ist das in der Regel kein Problem?
Sehr unterschiedlich, wobei ich sagen muss, dass es natürlich von unserer Seite ein reines freiwilliges Angebot ist. Auch die frühen Hilfen sind ein rein präventives, freiwilliges Angebot und das nehmen die Eltern eigentlich sehr gut auf. Manchmal gibt es Bedenken, vor allem wenn Familien schon Vorerfahrungen haben, wobei es da auch zum Großteil so ist, dass die Familien sagen, gerade wenn es um die Kinder- und Jugendhilfe geht, dass sie sagen, die haben uns sehr viel unterstützt und sehr viel geholfen und dass da auch das Image ein Stück weit wegkommt, dass es da irgendwie um Kontrolle geht, sondern einfach um reine Unterstützung, dass sie ein gutes Netzwerk bekommen.
Wenn du zählst, wie viele Kinder oder wie viele Familien besuchst du in der Woche oder im Monat und wie vielen Familien vermittelst du eine weiterführende Unterstützung oder Hilfe?
Also es ist halt so, dass wir gerade in der ersten Phase, wo wir das eingeführt haben, auch ein Stück weit mitmonitiert haben, wie viele Familien fallen mit dem Bogen dann positiv auf, dass sie einen Risikofaktor haben. Da deckt sich das auch mit der Literatur, wo wir diesen Fragebogen auch her haben mit den 20% der Familien mit einem erhöhten Betreuungsbedarf und 5% der Familien mit einem akuten Handlungsbedarf. Also das deckt sich eigentlich bei uns in Salzburg mit den Daten auch aus Berlin und aus Hamburg. Und es ist so, dass es so ungefähr im Durchschnitt 8 Familien pro Woche sind.
8 Familien pro Woche, die du siehst oder wo du Akuthilfe ihnen zukommen lässt?
8 Familien pro Woche, die ich sehe. Und am Montag und am Donnerstag kommen die frühen Hilfen zu uns und besuchen die Familien auch vor Ort und vor allem schauen auch nochmal zu den Familien nochmal ganz dezidiert hin, dass es einfach ganz ein niederschwelliges Angebot ist.
Das heißt, diese 8 Familien, denen kannst du quasi pro Woche ungefähr helfen, die kriegen Anschluss an die frühen Hilfen draußen oder irgendwelche anderen Unterstützungsmaßnahmen. Langfristig hast du Rückmeldung, Feedback von diesen Familien? Gibt es da schon so, wie es denen dann ergeht draußen?
Das ist natürlich sehr schwierig, da direkt ein Feedback zu bekommen. Aber wir haben 2-mal im Jahr Fallbesprechungen draußen mit den frühen Hilfen, wo man einfach dann auch wieder Rückmeldung kriegt, wie es dann bei der Familie weitergegangen ist und wie man ihnen dann auch helfen hat können. Aber natürlich so ein ganz konkretes Monitoring ist natürlich schwierig, weil es wirklich, wie gesagt, eben freiwillig ist.
Aber rein von dem, was du an Feedback kriegst, kommt das an, wo was vermittelt wird?
Ja, es kommt das an, was vermittelt wird. Vor allem, es gingen die Familien mit einem viel sicheren Gefühl von uns, von der Station nach Hause, weil sie einfach wissen, sie sind zu Hause dann nicht alleine. Und es ist oft so, dass gerade in so Belastungssituationen man auch merkt, dass die Familien dann auch ein Stück weit durchatmen und sie merken, ja, da ist jemand, der sieht, dass ich Hilfe brauche.
Rein vom Gefühl her, was ist so der häufigste Risikofaktor oder Belastungsfaktor, den du so siehst, den die Leute am ehesten haben oder am häufigsten haben? Sind es Früchen oder ist es das soziale Umfeld oder das finanzielle Umfeld?
Also was ich am häufigsten sehe bei mir, ist jetzt das Finanzielle beziehungsweise auch psychosoziale Belastungen der Familien, wo sie einfach es sehr schwer fällt, darüber auch offen zu sprechen oder auch den Familien oft sehr schwer fällt, da selbst Hilfe zu holen. Und was noch sehr auffällig ist bei vielen Familien, ist das, dass sie einfach unser Gesundheitssystem nicht kennen oder eben auch gar nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie sich selbst im Gesundheitssystem zurechtfinden. Und da haben wir eben diesen mobilen Videodolmetschdienst uns eingeführt auf der Station, dass wir wirklich in jedem Zimmer dolmetschen können. Und das ist für die Familien auch sehr wichtig, dass sie einfach auch wissen, ich brauche einen Mutter-Kind-Pass, ich brauche einen Kinderarzt, Gewichtskontrollen sind wichtig, die ganzen Untersuchungen von den Kindern, die sind wichtig und wo kann ich mich da auch hinwenden.
Dieser Videodolmetsch ist eine unglaublich tolle Erfindung, wobei ich sagen muss, mittlerweile finde ich den reinen Google-Dolmetscher auch schon sehr effektiv. Aber wie viele Sprachen oder mit was arbeitet ihr da? Welche Sprachen sind denn so häufig bei uns?
Also wir haben bei diesem Videodolmetsch, da gibt es Ad-Hoc-Sprachen, die in den normalen Bürozeiten immer verfügbar sind. Also da ist natürlich ganz wichtig, alle arabischen Sprachen, Türkisch, Ukrainisch. Was auch sehr wichtig ist, aber was leider ganz schwierig zu bekommen ist, ist Somalisch. Und sonst behelfen wir uns eben auch mit dem Google Translator, der mittlerweile auch eine sehr gute Sprachausgabe hat, dass man einfach so kleine Sätze und kleine Kommunikationssequenzen immer durchführen kann, weil sonst sind die Familien natürlich total isoliert auf der Wochenbettstation, weil wenn man jetzt fragen kann, wie war die Nacht, wie oft haben sie das Baby gewickelt, wie oft haben sie das Baby angelegt, dann ist es natürlich total schwierig, in Kommunikation zu gehen.
Die Sprachen, die wir nicht ad hoc verfügbar haben, eben Somali, wie kriegt man die?
Das kann man anmelden, da kriegt man dann Termine und es macht auch der Google Translator für die kleinen Gespräche zwischendurch auch Gott sei Dank schon ganz gut.
Ja, das ist nämlich total wichtig, dass man wirklich jegliches Gespräch automatisch mit diesem iPad, auf dem das bei uns läuft, also dieses Tablet ist mobil, ist auf einem Ständer, da kann man reingehen. Und wie gesagt, das ist jedes Mal, wenn eine Pflegeperson oder Arzt das erste Mal das Teil in die Hand nimmt, ist so ein, kann man damit umgehen, und dann kommt man zurück aus dem Zimmer und sagt, das ist cool, das funktioniert ja super. Und genau so soll es sein. Ja. Also sowohl am Videodolmetsch, das ad hoc, als auch der Translator, das funktioniert richtig, richtig gut. Und man hat zum ersten Mal das Gefühl, man kann auch Eltern, wo man vorher echt nur gerade rudimentär mitteilen hat können, dass das Baby okay ist, wirklich ausführlich erzählen oder Anamnese machen ausführlich. Rein von den Familien, die dann Unterstützung haben und denen sie nicht Deutsch sprechen, wie machen die das draußen, dass die dann Übersetzung kriegen?
Also sie haben draußen dann die frühen Hilfen auch ein Telefondolmetsch-Angebot. Also das geht dann zu Hause eigentlich gut weiter. Und es gibt auch von verschiedenen Anbietern dann auch mittlerweile Deutschkurse für Mütter zu Hause, die gerade ein kleines Neugeborenes haben, dass sie nirgends hingehen müssen, dass sie auch zu Hause gut Deutsch lernen können.
Weil wo ich raus will oder auf was ich raus will, ist einfach, es ist so essentiell notwendig, dass man sich verständigen kann, und man kann nicht immer wen mithaben. Ja. Also man hat nicht immer wen zweiten mit. Und wir erleben ja auch ganz, ganz häufig, dass dann der Zweite, wenn er kein professioneller Dolmetsch ist, ein Gespräch, wo ich ihm 10 Sätze sage, in 3 Wörter übersetzt. Ja. Also da kann nicht alles bei den Eltern oder bei der Mutter ankommen, aber man kann nicht überprüfen, wie das ist. Und diese professionellen Dolmetschsysteme, die bringen wirklich alles zu den Eltern, alles zur Mutter hinüber, sodass die Information eben zu 100% ankommt. Finde ich total wichtig.
Ja, und vor allem gerade auf der Wochenbettstation gibt es ja auch viele Themen, wo dann zum Beispiel der Partner übersetzt, was ja in vielen Kulturen überhaupt nicht üblich ist, dass man das auch mit dem Partner bespricht. Und da ist es einfach viel professioneller, das mit einem Dolmetschgerät zu übersetzen, wie einfach allein Übersetzung in dem Sinn machen zu lassen.
Ja, weil gewisse intime Sachen werden einfach auch von einem Partner nicht hundertprozentig übersetzt. Und ja, das ist total wichtig. Das hoffe ich wirklich, dass das so als Plädoyer verstanden wird, dass man bei jedem medizinischen Gespräch, egal zu welchem Thema, wirklich schaut, dass man die richtige Sprache hat. Ja, das war einmal der erste Bereich, den du quasi abdeckst, das Early Life Care. Das ist das, was eben für die Patienten oder für die Familien das Essentielle ist. Aber du hast gesagt, du bist auch ganz tief drinnen im Einführen von neuen Ideen, Mindset und auch von wissenschaftlich fundierten Sachen. Was sind denn da so deine Aufgaben diesbezüglich?
Ja, und zwar, wir haben uns zum Ziel gesetzt, auf der Wochenbettstation natürlich zu schauen, dass wir die Familien in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Und somit hat ja die WHO im Jahr 2009 bereits dieses Zero Separation Konzept formuliert, und wo einfach Mutter und Neugeborenes untrennbar zueinander gehören und das natürlich im Klinikalltag immer wieder zu Herausforderungen kommt fürs Personal, gerade weil jeder für die unterschiedliche Patientengruppe zuständig ist, dass wir da einfach schauen, dass es wirklich ein gemeinsames wird, dass es immer eine Mutter-Kind-Paar-Pflege ist, was jetzt so die letzten Monate und Jahre eine ziemlich große Aufgabe war, zu schauen, dass man es wirklich, ja, so viel wie möglich beisammen lässt, dass man sie bei allen pflegerischen und medizinischen Interventionen, wo es möglich ist, nicht trennt, sondern dass man das alles im Zimmer bei der Mama macht, bei den Kindern oder auch ja, sie da wirklich in Ruhe gemeinsam als Familie zusammenwachsen lässt.
Das ist eines der Dinge, die wirklich in den Hirnen irgendwann einmal ankommen muss, dass auf einer Wochenbettstation immer zumindest 2 sind. Wenn Mehrlinge sind, sind es 3 oder auch 4 einmal, die in ein Mutter-Kinder-System zusammenzufassen sind. Trotzdem werden immer noch auf den Wochenbettstationen die Anzahl der Betten in einem Zimmer nur nach den Mutterbetten gerechnet. Ja? Dass dann da ein Baby auch noch dabei ist, ein Neugeborenes, und ein Mütter-Zwei-Bett-Zimmer immer mindestens ein 4-Bett-Zimmer ist, weil da eben 4 Menschen drinnen schlafen und schreien tun in der Regel nachts alle paar Stunden nicht die Erwachsenen, laut und störend und quasi die Ruhe der anderen oder der anderen Personen in dem Zimmer stört nicht die Mutter im anderen Mutterbett, sondern ist das Kind. Und das wird einfach immer wieder übersehen, dass es das eben nicht zwei Bettzimmer, sondern vier Bettzimmer. Und wenn drei Mütter drinnen sind, ist das ein sechs Bettzimmer. Nur weil das Kind halt nie als eigenständiger Patient aufgenommen wird, sondern der gilt immer nur als Begleitperson. Aber die ganze Arbeit hat man mit dem Kind. Also der kriegt Blutzucker gemessen, das Kind wird gewogen, das Billy wird gemessen und der ganze Aufwand, der betrieben wird, wird ja in erster Linie beim Kind betrieben und der gilt dann immer nur als die Begleitperson. Deswegen halte ich das so für unglaublich wichtig, dass man sie auch sieht und auch wahrnimmt, immer als Gemeinschaft, als Mutter und Kind, und damit einfach auch klar wird, dass die zusammengehören und dass man die natürlich nicht trennen soll, ist natürlich jetzt auch was. Wir haben ja jetzt eine neue Wochenbettstation und dort wird das einmal ganz herausragend oder herausfordernd auch einmal betrieben.
Ja, und zwar wir haben im dritten Stock, wie wir eben gewusst haben, wir erweitern uns in den dritten Stock, haben wir diese Station so ein Stück weit als Innovationsstation betitelt, wo wir gesagt haben, da sind alles nur mehr zwei Bettzimmer, wo eben Mutter und zwei Säuglinge drinnen sind, also vier insgesamt, beziehungsweise ich würde fast einen Schritt weiter gehen und sagen sechs insgesamt, weil natürlich der Papa auch dazugehört zur Familie. Und da haben wir es jetzt so, dass wir wirklich die gesamten Pflegeutensilien und den gesamten Ablauf der Pflege so geplant haben, dass wirklich alles bei den Müttern in den Zimmern drinnen passiert und dass die Babys eigentlich ständig in physischer und psychischer Nähe von Mama und Papa sind.
Und diese Innovationsstation soll dann quasi die Keimzelle sein, dass das wirklich auf den anderen Stationen dann auch jetzt ausgerollt wird. Im Prinzip eine integrative Pflege wird ja seit Jahren betrieben. Trotzdem hat es immer noch seine gewisse Trennung Kinderzimmer und Mütterbereich gegeben, dass die einen für das eine zuständig waren und die anderen fürs andere, obwohl das mit ganz viel Aufwand versucht worden ist, schon zurückzudrängen, dass immer das quasi gemeinsam betrachtet wird. Aber jetzt soll diese neue Station quasi ein neuerlicher Anstoß sein, es noch besser zu machen. Es waren ja vorher nicht schlecht, aber es geht immer dazu, dass man noch besser wird und in einer noch besseren Oberliga mitspielt.
Naja, und vor allem auch das, dass die Entwicklung so ist, dass wir, wenn man das konsequent umsetzen will, natürlich auch eine dementsprechende Privatsphäre für Mutter und Kind braucht. Und das war natürlich vorher in einem drei- bzw. sechs-Bettzimmer schwierig möglich, da diese Ruhe und diese Privatsphäre zu gewährleisten. Und das ist jetzt natürlich schon deutlich ruhiger geworden, wo einfach Mama und Baby auch Zeit haben, zueinander zu finden, sich kennenzulernen und auch eine Bindung zueinander aufzubauen. Und das auch in dem Rahmen ein Stück weit leichter worden ist.
Und dieses Entzerren der Station, dass wir diese Zusatzstation gekriegt haben, hat auch auf der ursprünglichen Wochenbettstation dazu geführt, dass dort keine sechs, sondern nur mehr vier Bettzimmer. Das heißt, wir haben überall im Haus maximal zwei Mütter plus die dazugehörigen Kinder dazu und nicht mehr auf einem Teil der Stationen drei Mütter in einem nicht super großen Zimmer und wo es laut und turbulent ist. Wie wird das angenommen von den Eltern? Merken die das?
Naja, von den Eltern, die schon vorher ein Kind bekommen haben, die merken es natürlich, die erstgebärend sind, die genießen die Ruhe natürlich mit dem Wissen, dass sie es gar nicht anders kennen. Aber wenn man über die Station geht, dann merkt man einfach grundsätzlich, dass es viel, viel ruhiger geworden ist. Und auch bei den Dienstübergaben vom Nachtdienst merkt man einfach, dass die Mütter auch Zeit haben, dass sie sich auch erholen können und nicht einfach in den Zimmern, wo einfach dann drei Mütter, drei Babys drinnen waren. Da ist ja immer irgendetwas. Und so ist einfach auch die Zeit auf der Wochenbettstation schon so, dass man ein Stück weit in den Erholungsmodus gehen kann.
Erholen und Kind ist immer etwas, was man nur schwer in einem Satz unterbringt. Aber weil Schlafen und so ist gehört zwar zu erholen, aber ist mit einem Neugeborenen eher was Rudimentäres. Aber die Anleitung dann ist natürlich auch viel einfacher, weil man viel ungestörter ist. Also die Hilfestellung bei der Versorgung des Neugeborenen funktioniert er dann natürlich auch besser.
Genau, das zeigen auch ganz viele Studien mit diesem Nulltrennen von Mutter und Kind, dass einfach die Mamas viel weniger Stress haben und sich viel mehr aufs Kind einlassen können und somit auch der Oxytocin-Spiegel steigt und der Cortisol-Spiegel senkt. Dann natürlich zeigt es sich auch bei den Kindern, die einfach deutlich stabilere Werte zeigen, weil es ist einfach ein gemeinsames Anpassen von Mama und Kind ans Leben außerhalb der Gebärmutter. Und es gibt sogar eine Studie, die das auch beschreibt, dass es auch fürs Personal viel ruhiger ist. Und genau das merken auch bei uns die Pflegepersonen, dass es viel, viel ruhiger ist wie vorher.
Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt einmal deinen zweiten Aufgabenbereich abgedeckt, aber du hast ja noch einen dritten. Und dieser dritte, der ist ja die Lehre.
Naja, als APN hat man natürlich ganz, ganz viele Aufgaben, die ganz klar beschrieben sind, die einerseits natürlich schon noch am Patientenbett bei ganz ausgewählten Patientengruppen ist, dann natürlich auch das Unterstützen vom Personal, auch das Pädagogische zum Lernen und Fortbilden vom Personal, auch ein Stück weit als Führungsaufgabe in fachlichen Themen, in meinem Bereich halt die familienzentrierte Pflege und Early Life Care.
Und dort bildest du ja auch mehrmals im Jahr Lehrgänge, Ausbildungen an im Early Life Care für das Team. Was genau ist das?
Und zwar, ich biete mal fürs multiprofessionelle Team dreimal im Jahr einen Tag an zum Thema familienzentrierte Pflege und Versorgung, wo es einfach darum geht, als multiprofessionelles Team sich ein Stück weit zu reflektieren, was bedeutet das überhaupt, als Familie, als Eltern, bei uns herinnen Patient zu sein, weil wir gehen natürlich, sage ich mal, unter Anführungszeichen immer durch den Personaleingang herein und es ist unsere Umgebung, unsere natürliche, aber für die Familien ist es ganz anders und es ist eigentlich ein Tag mit ganz viel theoretischen Hintergrund, aber auch ganz viel Selbstreflexion und ganz viel Fallarbeit, weil es einfach um ein Stück weit um eine Haltung gegenüber Familien geht.
Die Idee ist einfach, dass das gesamte multiprofessionelle Team einfach auch ein identisches oder gleichlautendes Mindset hat und es geht darum, am selben Strang zu ziehen, damit alle wissen, von was wir reden, dass wir in die gleiche Richtung ziehen, dass nicht einer glaubt, dass das woanders hin sein soll und dass man auch mit den gleichen Worten auch mit den Eltern redet. Gehört dieses Mindset auf einer Station, auf einer gemeinsamen, gehört einfach unglaublich oder ist unglaublich wichtig auf so einer Station und gehört einfach dazu.
Genau. Darum haben wir also auf der Wochenbettstation auch jetzt wirklich eine kurze Fortbildung auch gemacht, eine 2-Stunden-Einheit, wo immer in ganz kleinen Gruppen wir uns zusammengesetzt haben, wie kann die Kommunikation ausschauen, wie kann familienzentrierte Kommunikation ausschauen, weil es natürlich oft im Wochenbettbereich auch so ist, nach der Geburt, das ist eine Ausnahmesituation, es ist für viele Familien etwas Neues und es kann natürlich auch sein, gerade wenn es auch um Frühgeborene geht oder um Kinder, die eben erkrankt sind, dass es für die Eltern einfach schon ein kurzer Schockmoment ist und wo es einfach darum geht, auch die Familie gut aufzufangen und dass man da einfach auch dann das richtige kommunikative Werkzeug dazu hat.
Und dass alle dann auch das Gleiche sagen, weil es ist oft so schwierig, man sagt, will das Gleiche sagen, verwendet andere Wörter und wird anders verstanden. Und das ist sehr schwierig immer und wir wissen auch natürlich, dass man nicht immer den besten Tag hat und man durchaus auch einmal so reagieren kann und anders, aber wenn man selbst reflektiert genug ist, dass man das erkennt, dass man die Professionalität wahrt und auch in schwierigen oder stressigen Situationen dann professionell, freundlich und mit unseren Ideen im Familien oder die Familie steht im Zentrum und diese Eltern, die in der Ausnahmesituation ihres ersten oder zweiten oder dritten Kindes sind, was egal welches Kind es ist, immer großartig, aber chaotisch ist. Und ja, deswegen versuchen wir wirklich, das gesamte Team zu schulen. Und da bist du die Hauptführende in dem Bereich und lehrst quasi dieses Mindset, das auf der Station vorgesehen ist, wobei man sagen muss, das ist nicht nur für die Station, sondern das ist eigentlich für die ganze Kinderklinik und für die NEO und für alle gedacht.
Genau, also das ist für das ganze Early Life Care Zentrum, also das ist für die Wochenbettstation, für die Neonatologie und für das ganze Kinderzentrum Kinder- und Jugendheilkunde und Kinder- und Jugendchirurgie. Also das ist quer durch.
Und das ist viel Arbeit.
Das ist viel Arbeit, doch ich muss sagen, es ist extrem gut, auch da in den Fortbildungen gemischt zu sein, weil man dann oft auch merkt, wo kann man von den anderen was lernen oder wo hat man vielleicht die gleichen Herausforderungen. Und diese Tage sind aber sehr gut ausgefüllt und mit sehr lehrreich, glaube ich, für die ganzen Teilnehmer.
Ja, es ist einfach irrsinnig toll zu hören, wie es die anderen machen, dieser Austausch, dass man auch nicht alleine ist, wenn es einmal furchtbar ist, sondern das kennt ja jeder und wenn man dann ein Werkzeug kriegt, damit umzugehen, ist das super. Und ja, so, ich glaube, damit haben wir deine drei Bereiche, die du hast, abgedeckt und ja, ich freue mich, dass wir plaudern haben können.
Ja, besten Dank für die Einladung und fürs Gespräch.
Ja, es freut mich sehr, dass du da warst. Es freut mich auch, dass Sie alle dabei geblieben sind. Und ich hoffe, dass wir uns auch in Zukunft wieder für weitere Folgen hören werden, vor allem die bei dir. Ich habe noch ein paar Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde und hoffe, dass wir uns wiedersehen. Danke.
Ja, besten Dank.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.